bleibt. Oder gerade mal nicht weiß, was ich sortieren soll, springe ich immer auf und große Show. Das klappt schon ganz gut.
Gut. Also habt ihr euch da
eingelassen. Das ist gut. Okay, dann viel Spaß mit dem Tutorial. Mach ich es, sag ich es mal.
Wie du willst, du kannst es nach
dem Protokoll.
Protokoll oder so, kannst du das vielleicht machen.
Okay.
Birgit Glockner. Ah, da. Entschuldigung, Birgit Glocker.
Und jede Veränderung des einzelnen Dinges zieht eine Veränderung. Veränderung des gesamten Feldes, der gesamten Umgebung dieses Dinges in sich. Also wie der Ding-Eigenschaft, um das mal zu verdeutlichen, ist gleichzeitig eine Feldeigenschaft. Genau. Und das sich verändern, das geschieht, weil das Ding als Einzelnes gleichzeitig auf der Immanenzebene gesehen immer schon ein Kontinuum in einem kontinuierlichen Kontakt zu allen anderen Teilen dieser Immanenzebene ist. Genau, und in dem Zusammenhang ist es auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass es nicht die Falte ist oder das Ding, sondern es ist das Ding der Immanenzebene und die Falte des Buches. Wir können jetzt, wenn wir viele Falten entstehen, uns im Einzelnen konzentrieren, wir können da hindeuten und das anschauen und sagen, aha, das ist eine Falte. und wir können dann sagen, okay, diese Falte besteht im Verhältnis zu den anderen Falten.
Aber
das Ding ist immer eine Falte, eine Entfaltung der Seinsebene, der Immanenzebene selbst. Und wir können also sagen, jetzt entsteht Seiendes auf der Ebene des Seins. Okay. Und ein kleines Zitat: Gibt es eine beste Ebene, die Immanenz nicht an etwas des gleichen X auslieferte und nichts Transzendentes danach öffnet? Das steht in der Masterphilosophie. Und das ist eben die Gefahr, wenn wir beginnen, die Falte mit dem Tuch zu verwechseln. Und wenn wir das machen, dann machen wir das Tuch zum Ding und das wäre das Fatalste, was man überhaupt machen könnte. Spinoza verwendet diesbezüglich die Begriffe Substanz und Modi. Und für ihn ist diese Substanz, also diese Immanenzebene, dieses Tuch etwas, was nur im Singular existiert. Und das findet man auch am Anfang der Krieg der reinen Vernunft. Und da wird der Raum oder da wird die Ebene als eine Größe vorgestellt. Größe im Sinne von einem Kontinuum. Und Größe wieder auch etwas Singuläres. Für Kant gibt es ebenfalls nur den einen Raum, wie es auch nur die eine Immanenzebene gibt. Es gibt keine zweite Ebene neben dem Raum. Es gibt Räume plural, aber es gibt nur einen Raum. Und Kant sagt eben, der Raum ist ein absolutes ohne ein zweites. Weil wo soll denn dieser andere Raum sein? Ja, also die Vorstellung von Deleuze, die Vorstellung von seiner Immanenzebene hat auch etwas mit dieser alten Frage von den einen und den vielen zu tun, mit diesem Eins, alles. Und da steht dann, dass die hierarchische Wahrung trifft, das meiner Meinung nach nicht ganz gut, das eine, das von allen durchdrungen wird und das All, das im Grunde eins ist. Ja, der Raum ist Absolutes und Deleuze sagt auch, die Immanenzebene ist ein Denken des Absoluten. Und deswegen ist es anschaulich und nicht begrifflich, weil eine Anschauung bezieht sich auf etwas Singuläres. Also, wir hatten das Beispiel mit dem Buch. Auf der empirischen Ebene kam das Buch, das eine Buch von der Anschauung.
Gleichwohl.
Ich noch da. Zitat: Gleichwohl wird der Raum so gedacht, denn alle Teile des Raumes sind zum Ähnlichen sich zugleich. Also ist die ursprüngliche Vorstellung vom Raum in Anschauung a priori und nicht begrifflich. Und demzufolge kann man das Immanenzfeld auch nicht repräsentieren. Aber zu den Zeiten hat es noch etwas verrutscht. Deleuze deutet das so: Nicht Immanenz ist es, die sich bei Spinoza auf die Substanz und die Modi bezieht. Im Gegenteil, spinozistische Begriffe von Substanz und Modi sind es, die sich auf die Immanenzebene beziehen. Das ist anders, als wir das in unserem Sprachgebrauch haben, wo wir eben von chemischen Substanzen oder so sprechen und das wirklich zu einzelnen Dingen festmachen. Oder Aristoteles, der sagt, okay, Sokrates ist eine Substanz. Das wäre dann individualistisch, das so Zuschluss in einer Substanz ist. Weil diese Art zu denken führt dann dazu, dass es genauso viele Dinge wie Substanzen gibt. Und das ist eben der große Irrtum von Kant, wie Deleuze ihm vorwirft, dass Kant eben auch glaubt, dass man dieses unendliche Feld der Welt einfallen kann in Assoziativität. Zitat: Wie kann man eine äußere Anschauung den Gemütsbeigungen, die vor den Objekten selbst vorhergeht und in welche der Begriff der Letzteren a priori beschrieben werden kann? Offenbar nicht anders, als sofern sie bloß auf Subjekte, also die formale Beschaffenheit desselben von Objekten affiziert zu werden, ihren Sitz hat. Also nur als Form des äußeren Sinnes überhaupt. Ja, das ist eine Transzendentalis-Illusion, kritisiert Deleuze. Die besteht eben darin, dass man das Immanenzfeld zu einer Eigenschaft, einem Merkmal von etwas, einem Dativ macht. Und so behauptet, dass das Immanenzfeld jemandem gehören würde. Wem denn? Wem gehört das Feld? Ein Feld von wem? Von Gott oder von Menschen? Und Kant sagt, ja, das ist das Feld vom Subjekt. Das ist aber ein Problem, weil, aber es führt dann zu dem Problem, dass wir uns darstellen mit dem Subjekt, in dem die Welt eingefaltet ist. Und wie kriegt man die Welt heraus vom Subjekt? Wie kommt das Subjekt wieder rüber in die Welt, um die andere zu treffen? Wie kann es sich transzendieren? Aber das ist nur ein Scheinproblem. Gott sei Dank hat das Heidegger sehr richtig beantwortet. Scheinproblem, weil wir sind ja eh schon immer draußen in der Welt. Also wir brauchen eine Konzentration. Und so ist auch die Denkbewegung von Deleuze eine andere. Der Raum ist kein Merkmal, denn er hat alle Teile an sich und in sich. Der Raum ist das eine Feld, das niemandem gehört, das niemand besitzen kann, das eine Art utopisch, also wortwörtlich ohne Ort Raum ist, den wir bevölkern. Und daher gibt es das Problem eben nicht. Und weiter sagt eben auch noch, die Lösung des Feld ist präsubjektiv. Denn wenn das Objekt in der Welt erscheint, dann ist das Feld immer schon da, weil es nur auf dem Feld erscheinen kann. Und dann eben, was ich vorher schon kurz zwischen eingefügt habe, lässt sich die Immanenzebene auch nicht repräsentieren, weil eine Idee lässt sich nicht nutzen. Es kann keinen Ort geben, der die Immanenzebene ist, weil sich die Immanenzebene nicht abbilden lässt an einem Ort. Und auch ein Körper oder eine Person oder was auch immer kann nicht das Feld der Welt sein und kann dieses Feld der Welt demnach auch nicht versetzen. Aber wenn ich nur sagen würde, man kann auf dieses Feld, auf diese Immanenzebene hinweisen und hindeuten, Zitat: Man möchte sagen, die Immanenzebene sei zugleich das, was gedacht werden muss und das, was nicht gedacht werden kann. Sie wäre es, das nicht gedachte im Denken. Sie ist der Sockel aller Ebenen, jeder denkbaren Ebene immanent, der es nicht gelingt, jener zu denken. Und demnach ist alles Denken, jeder Akt des Denkens gleichzeitig eine Faltung und Entfaltung des Seins selbst. Man kann auch nicht außerhalb des Seins denken, aber Nietzsche fragte, gibt es ein Denken, das nicht Denken des Seins ist? Und er negiert dann, nein, das Denken selbst ist bereits ein Vollzug, ein Performance, haben wir dann gesagt. Fichte sagt, dass ich denke, das ist bereits eine Tathandlung. Und deswegen ist es vielleicht wichtig, auch zu Beginn das Denken als Denken des Seins, als Entfaltung der Immanenzebene zu sehen. Und ich schließe damit, dass es die Aufgabe der Philosophen ist, eben permanent dieses Undenkbare, dieses Nichtdenkbare, diese Ebene zu denken und damit eben auf ihre persönliche Weise auf diese Immanenzebene, die so wichtig ist, hinzugehen.
Gut, Also wir werden jetzt langsam uns von Was ist Philosophie zu dem nächsten Text hinüber begeben, Immanenz, ein Leben. Wir werden nochmal zwei, drei ganz kurze Momente von dem, was letztes Mal war, anreißen und dann eben zu diesem nächsten Text hinüberzugehen. Ich glaube, was bis jetzt klar ist, ist der eine Vorwurf, den Deleuze, Leuten wie Kant, aber auch Husserl machen würde, zum Beispiel Husserl in seiner Unterscheidung zwischen dem, der Noesis und dem Noemana, das heißt dem Akt des Denkens und Vorstellens im Unterschied zu dem, auf das sich dieser Akt bezieht, dass in solchen Formen der Transzendentalphilosophie wie bei Kant und Husserl noch eine Art von Trennung zwischen Raum und Ding da ist. Und Sie wissen, gerade in der Physik des 20. Jahrhunderts, das kennen Sie aus Gymnasium, ist es so, dass offensichtlich der Partikel, der Teil nicht mehr so einfach von seiner ihn umhüllenden, das ist eigentlich die aristotelische Formulierung für Periechon, und von der diesen Teil oder dieses Partikel umhüllenden Umgebung einfach zu trennen ist. Und Deleuze versucht gerade das im Denken der Immanenz innerhalb der Philosophie des 20. Jahrhunderts zu realisieren, indem er sagt, okay, die Transzendentalphilosophie als solchen hat ein Felddenken begonnen zu entwerfen, aber es gelingt ihr noch nicht, diese Dualität von Feld und Teilchen, von Feld und Partikel wirklich ins Denken zu bringen. Es gibt ein schönes, für die, die die asiatische Philosophie ein bisschen kennen, es gibt ein schönes Wort in Sanskrit, das heißt Loka, und der Lokus meint aber im Sanskrit nicht nur den Ort im Sinne des Lokus, des stattfindenden Partikels, wie wir sagen können, sondern Loka in Sanskrit meint gerade Sphäre einer Welt, also ein Feld. Ja, wir haben hier einen schönen, Derrida wird seine Frage haben mit solchen Termini, wir haben hier ein schönes Wort, das eine gerade sozusagen gleich klingt wie unser Wort Lokalität, aber genau nicht den Partikel, sondern das Feld im Sanskrit. Das heißt, indem wir Lokas bewohnen, bewohnen wir, wie auch die Griechen noch gesagt haben, Weltsphären, Felder und weniger einen im Raum selbst lokalisierbaren Teil. Das ist, hoffe ich, so oder habe ich versucht, klar zu machen in den letzten Stunden, und ich hoffe, dass das Ihnen zumindest mal als Grundgedanke inzwischen schon ein bisschen näher gerückt ist. Die zweite Sache, und das ist wirklich die letzte jetzt von Wiederholung von den letzten Stunden, war dann die, dass ich geändert habe letzte Stunde mit der Behauptung, die ich noch nicht ausgeführt habe, warum, aber hoffe jetzt auszuführen. Ich habe Ihnen einige Aphorismen vorgelesen, in denen Deleuze Spinoza zitiert. Ja? Und das ist ja komisch, warum kommt er jetzt plötzlich mit Spinoza daher? Bekanntlicherweise hat Spinoza vor Kant gelebt. Ja? Und wie ist das so? Warum kommt plötzlich für ihn ein Denker, der lange vor den Feldtheorien der Physik und eigentlich auch vor dem, was Transzendentalphilosophie bei Kant, Husserl heißt, vor allem, also der einige Jahrhunderte davor gelebt hat und bei dem er plötzlich sagt, aber das, was Spinoza Immanenz oder Substanz denkt, das ist eigentlich etwas, was genau schon versucht hat, diese Dualität von Feld und Teil zu überwinden. Es gibt übrigens gerade die amerikanischen Spinoza-Interpretationen, Bennett und so weiter, haben explizit Spinoza als Feldtheoretiker interpretiert in ihren Spinoza-Interpretationen. Also was ich sage hier, ist auch gestützt durch namhafte Sekundärliteratur und bestimmte Interpretationen von Spinoza, die typischerweise gerade im deutschsprachigen Raum stark bekämpft wurden, ja, weil man da gesehen hat, ja, da kommt in gewisser Weise zu viel Physik hinein in den Geistphilosophen Spinoza. Aber das ist jetzt nicht das große Thema. Ich will nur sagen, es gibt wirklich, und zwar namhafte Interpretationen, die nicht nur die diese Interpretation von Deleuze mitmachen, dass wenn wir eine bestimmte Interpretation von dem Verhältnis von Substanz, Modi, Attribut bei Spinoza haben, dass wir dann, obwohl er vorkannt, eine andere Form von dem zu denken beginnen, was später dann in der Transzendentalphilosophie nochmal auf andere Art und Weise aufkeimt. Und Sie wissen, ich habe geendet in der letzten Stunde dann mit diesen starken Worten von Deleuze. Daher ist er mehr oder weniger der Christus der Philosophie, wie er sagt. Er ist der fleischgewordene Denker der Immanenz. Und das ist ein Prinzip, das von der Philosophie eigentlich nicht mehr überholbar ist. Sondern damit hat er den Wahn, ist er wahrhaft eingetaucht in das Thema der Philosophie oder in die andere denkende Arche der Philosophie, des Grundes der Philosophie im Sinne von Deleuze. Wieso, was bin ich noch schuldig geblieben, wieso ist Spinoza für Deleuze jener Vordenker der Immanenz? Deleuze würde sagen, weil Deleuze der erste war, der radikal dieser Decke, danke sehr nochmal, ich habe sie mir einfach kurz ausgedrückt von jemandem hier, weil er nicht mehr in den Fehler gefallen ist, die Decke selbst als etwas Höheres zu denken, als die ganzen unendlichen Formen, die sich als Welt auf dieser Decke beginnen zu entfalten, sondern dass Spinoza der Erste ist, der keine Hierarchie mehr macht zwischen dem Falten der Decke und der Decke. Der keinen Gott mehr denkt, der über oder hinter den Entfaltungen der Welt liegt, sondern ein Gott, der nur dieses unendlich offene Feld der einen Substanz ist, die in allen, von der jede einzelne Falte eine Modifikation ist und die daher nicht mehr als etwas gedacht werden kann, das über den Kreaturen, über den geschaffenen Dingen dieser Welt liegt, sondern das Wort Modi soll genau bedeuten, das sind selbst Modalitäten der einen unendlichen Substanz, in der diese eine und unendliche Substanz sich selbst auf modale Art und Weise zum Ausdruck bringt. Und Deleuze würde sagen, damit hat er einen Fehler auch vieler mittelalterlichen Dingphilosophien, die stark von Aristoteles her gedacht haben, überwunden, indem er sagt, ein Ding ist kein Ding, ein Ding ist keine Substanz, sondern es ist die Modifikation des einen Feldes von Welt, wie Deleuze selber das ausdrücken will. Und daher sagt er, Spinozas Ethik zu lesen heißt eigentlich eintauchen in ein Denken der Immanenz. Und das ist der Grund, warum Spinoza dann diese emphatischen Ausdrücke wählen kann, die ich Ihnen die letzte Stunde vorgelesen habe. Also so viel kurz noch einmal zum Einstieg zu dem, was wir bis jetzt gesagt haben und nochmal so eine kurze zweite Rekapitulation. Ich werde mich jetzt von diesem Versuch, Ihnen mal näher zu bringen, was ist Immanenz, was ist eine Immanenzebene, langsam versuchen, ein zweites Wort hinzuzufügen, nämlich das, was den Titel dieses letzten Textes von Deleuze selbst, Immanenz sein Leben, also ein Text, der selbst kurz vor seinem Tod entstanden ist, Sie sehen, wir sprechen jetzt nicht mehr nur von der Immanenz, sondern Immanenz, Doppelpunkt, ein Leben, Punkt, Punkt, Punkt. Unendliche Erweiterung einer Serie, einer offenen Serie. Das heißt, es wird jetzt in diesem Text darum gehen, noch einmal die Immanenzebene zu denken, aber die Immanenzebene jetzt zu denken, nicht einfach nur als eine Art Feld, auf dem die Mannigfaltigkeit der Welt als Population dieses Feldes ihr Anwesen, wie Heidegger sagen würde, treibt, sondern dieses Feld in den Zusammenhang zu bringen von dem, dass das eben nicht mehr ein aristotelischer toter Behälter, eine Art einfach nur toter, nicht umgebender Raum ist, sondern, wenn Sie so wollen, diese Decke fängt an, sich zu bewegen. Die Decke fängt an, sich zu bewegen. Sie entwickelt selbst so etwas, als würde durch die Decke hindurch so etwas wie ein pulsierendes Leben gehen. Ja? Als würde die Decke selbst das sein, das durch eine Art pulsierendes Hindurch, durch sich selbst, so etwas wie Modifikationen auf dieser Ebene hervorbringt, die dann eben Verformungen, Veränderungen und so weiter von dieser Decke selbst hervorbringen. Das heißt, wir haben es nicht mehr nur mit dem Immanenzfeld zu tun, sondern wir haben es jetzt mit dem zu tun, wie ist dieser Übergang zu denken zwischen diesem einen Feld, das wir populieren, und dem, was die Lebendigkeit dieses Feldes ausmacht.
Ersetzen diese Veränderungen des Feldes, die vom Feld selbst ausgehen, die Einzelnen oder die Dinge darauf?
Genau, das wären jetzt, Heidegger würde sagen, jetzt müssten wir langsam uns nähern, die ontisch-ontologische Differenz zu denken. Wir werden jetzt in ein riesiges Problem kommen, das genau diese Frage berührt. Ich sage diese Frage von Ihnen, sind es nun die einzelnen Dinge, die sich da auf dieser Decke bewegen? Ja? Oder gibt es so eine Art, das Feld selbst hat die Möglichkeit, sich selbst zu durchdringen? Ja? Der späte Fichte, der in diesem Text auch an wichtiger, prominenter Stelle genannt wird, die Spätphilosophie Fichtes, die wird sagen, gibt es so ein griechisch Dia, ein Hindurch, ein Durch. Ja? Ist sozusagen diese Decke, das ist offensichtlich eine tote Decke da, scheint mal so zu sein, ist diese Decke eben nur so eine Art totes Feld, also eine Art eigentlich nur so ein anderer Name für einen Raum. Ja? Oder ist dieser Decke selbst eine Art durch sie hindurch, wie ich der späte Fichte sagt. Ja, dieses Dia, Dia. Durch etwas hindurch. Ist das nur so ein totes Feld? Oder gibt es so etwas, dass dieses Feld sich selbst durch... Und jetzt gibt es viele Formen des Durch. Zum Beispiel physikalisch selbst durchstrahlt. Ja? Ist es so, dass wenn die Sonne scheint, sie selbst dieses Feld durchstrahlt und in ihrem Durchstrahlen zu einer Form von Lebendigkeit. Oder, wenn Sie genauer auf meine Sprache gehört haben, habe ich auch die letzten Stunden immer wieder schon davon gesprochen, was ist das, wenn wir den Raum durchspähen? Wenn Sie den transzendentalen Schematismus von Kant sich anschauen und die Fußnoten mitlesen, dann werden Sie sehen, dass da zum Beispiel dieses Wort permanent auftaucht, nämlich das Durchspähen. Und das für Heideggerianer ist es nicht uninteressant, dass bei dem Durchspähen sogar das Wort Erreigen bei Kant fällt. Sozusagen, der Raum selbst wird Ereignis. Er wird eine Form von Leben oder Lebendigkeit, indem eine Art ihn selbst durchdringen passiert. Ja? Die Decke beginnt zu leben, indem sie beginnt, ihre eigene Ebene zu durchdringen, zu durchleuchten, zu durchstrahlen, zu durchspähen. Ja? Als Form, wo die Decke selbst anfängt, ja, oder weniger sowas wie Formen der Lebendigkeit zu kreieren, wobei wir hier Lebendigkeit eben nicht nur vom Selbstbewusstsein, wie wir gleich hören würden. Wir würden gleich sagen, also gerade wir haltigen Europäer immer noch, wir würden sagen, ja, Leben, das ist so das Durchspähen des Raums. Ich habe Ihnen schon gesagt, schon bei Aristoteles wird Leben neben Bewegung mit Aesthesis, mit Wahrnehmen des umgebenden Raums gleichgesetzt. Ich habe gesagt, also ein Körper, der porös wird, der seine eigene Umgebung, sein Periechon, seine eigene Umhüllung beginnt zu durchspähen, so wie ich das mache, wenn ich den Raum durchspähe und Sie da überall sitzen sehe. Und Sie machen das auch. Sie sind eine lebendige Durchdringung dieses Raums, indem Sie durchschauen durch diesen Raum, indem Sie ihn aber auch durchleiten, diesen Raum, also von diesem Raum angehen. Dieses Hindurch, das ist eine der zentralen Qualitäten, die wir zu denken haben, wenn wir das Verhältnis zu denken haben zwischen einer Immanenzebene und dem ihr immanenten Leben, das sich selbst zum Leben erweckt und zum Leben bringt, indem es beginnt, die eigene Ebene zu bewohnen, und zwar so zu bewohnen, dass sie diesen umhüllenden Raum beginnt zu durchleuchten, durchspähen und so weiter. Das heißt, das wird jetzt eine große Schwierigkeit sein, wo wir dieses Durch hindurch ansetzen. Ist es eben, wie Sie gefragt haben, schaut die einzelne Falte und blickt dann auf die nächste Falte, oder schaut hier die Ebene durch sich selbst hindurch? So dass wir sagen müssen, es ist die Ebene selbst, es ist der Raum selbst, der hier durchschaut und nicht so sehr dieses einzelne perspektivische Individuum, das hier schaut. Ja? Okay, dem werden wir uns jetzt annähern. Also so viel mal zu den oberen, zu diesem oberen Teil, wie man nennt es, ein Leben zum Titel. Diese ganz kurzen, Sie haben das ja alle gelesen hoffentlich, das ist wichtig, weil Sie können das, was ich hier sage, nicht verstehen, wenn Sie sich das nicht versucht haben, selbst auch durchzudenken. Ich habe gesagt, das ist die einzige Forderung, die ich habe bei dieser Lehrveranstaltung, dass Sie sich diese Texte immer durchgelesen haben und Sie wissen, dieser Text ist ganze, glaube ich, 3,5 Seiten in dieser Ausgabe lang. Also das heißt, den kann man sich sogar mehrmals in einer Woche durchlesen. Ja? Und der Text beginnt im ersten Teil, auf der ersten Seite 29 bei dieser Ausgabe, die Sie haben, mit der Frage, was ist ein transzendentales Feld? Für Deleuze ein transzendentales Feld, das ist ganz stark, werden wir dann sehen, mit seinen Gedanken der Immanenz verknüpft. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass Deleuze bei der Frage, was ist ein transzendentales Feld, auf zwei andere Philosophen stark Bezug nimmt, auf den späten Fichte und seine Vorstellung vom Leben als ein Wort, das er immer mehr begonnen hat zu ersetzen durch das Wort Sein mit Y. Meistens hat er geschrieben, Sein mit Y, das absolute Sein. Und irgendwann beginnt er immer mehr dieses Wort in seiner Spätphilosophie, vor allem in den späten Wissenschaftslehren, also 1813, 1814, beginnt er immer mehr dieses Wort Sein mit Y durch das Wort Leben zu ersetzen. Und Deleuze bezieht sich bei dem, was er hier sagt, einerseits auf Fichte, und der zweite Text, auf den er sich bezieht, ist ein wichtiger Text von Sartre, in dem Sartre für ihn 1937, glaube ich, herausgekommen, sowas auch wie von einem transzendentalen Feld spricht, das unserem Bewusstsein und unserer Individualität selbst noch zugrunde liegt. Also das ist wichtig, er macht hier zwei Andeutungen, Sie können sich natürlich gerne, der Eckhart kann vielleicht mal diese beiden Texte auch versuchen, dass wir dies kennen und auf Moodle oder Auszüge dieser beiden Texte, dass wir die auf Moodle zur Verfügung stellen. Was ist ein transzendentales Feld? Es unterscheidet sich von der Erfahrung, sofern es nicht auf ein Objekt verweist und nicht einem Subjekt zugehört. Also es unterscheidet sich von dem, was wir empirisches Vorstellen von Gegenständen, von Objekten nennen. Und es unterscheidet sich daher gerade von dem Bereich, der im Zentrum der kantischen Philosophie gestanden ist, nämlich Sein als Gegenständlichkeit. Wenn Sie so wollen, die Frage, wie gehören Subjekt und Objekt zusammen. Und das Erste, wenn wir uns auf ein transzendentales Feld begeben wollen, oder das, was Deleuze transzendentales Feld nennt, dann ist das ein Feld, das weder vom Subjekt her noch vom Objekt und daher nicht von der Subjekt-Objekt-Beziehung her verständlich wird. Denn Deleuze würde ich sagen, sobald ich empirisch vorstelle, das heißt, sobald ich Sie vorstelle da draußen oder eine Vorstellung von Ihnen habe, ja, sobald ich mich in diesem Raum von Subjekt-Objekt-Differenzen bewege, komme ich nicht heraus aus der Vorstellung, dass einem Objekt ein bestimmtes vernehmendes Subjekt gegenübersteht und ich kann daher nur entweder vom Objekt her das Subjekt zu denken versuchen oder, wie es die tatsächliche Philosophie macht, vom Subjekt her das Objekt zu denken versuchen. Eines von beiden wird der Grund und Deleuze würde sagen, gerade das ist Subjekt und Objekt und die ganze Differenz von Subjekt und Objekt ist etwas, was uns die Immanenzebene und das transzendentale Feld, auf dem wir uns immer schon befinden und das wir immer schon bevölkern, versteht. Also warum sind wir uns der Immanenz eben nicht gewahr? Weil wir sie einerseits vom Subjekt oder vom Objekt her denken.
Hat das transzendentale Feld etwas mit der Begriffsgeschichte?
Die Begriffsgeschichte?
Ja.
Welche Begriffs- oder auf wen referieren Sie? Wen haben Sie da im Sinn? Bei Begriffsgeschichte. Nein, also in diesem Sinne gar nicht, weil wir haben ja schon gehört, und das habe ich ja in den letzten vielen Stunden versucht zu zeigen, dass Deleuze einen starken Unterschied macht zwischen Begriff und Feld. Ja? Begriffe werden erschaffen auf einem Feld, aber sie können das Feld selber nicht repräsentieren. Das Feld ist für einen Begriff nicht vorstellbar. Es gibt keinen Begriff, der das Ganze der Welt umfassen oder umfangen könnte. Das ist ja einer der großen Unterschiede, dass er sagt, ein Begriff als solches lässt sich nicht identifizieren mit einem Feld. Ja, und das ist für ihn wichtig, dass er eben die Frage nach, wenn man so will, nach dem Absoluten oder nach dem auch nach dem Unbegrenzten gegen alle modernen Denker nicht auf das Feld der Begriff, des Begriffs und der Logik hebt, sondern, das habe ich ja über die vielen Stunden versucht zu zeigen, eher auf das Feld der transzendentalen Ästhetik von Kant. Ja? Also das transzendentale Feld ist nicht etwas, was in die Ebene der Logik und des Begriffs fällt, sondern gerade umgekehrt. Es ist etwas, was in den Bereich fällt, den Kant transzendentale Ästhetik. Es ist ein Feld und kein Begriff. Was hier gesagt, es ist Unterschiedung von der Erfahrung auf Subjekt und Objekt, das habe ich gesagt. Darum stellt es sich als reiner asubjektiver Bewusstseinsstrom dar, als unpersönliches, präreflexives Bewusstsein, als qualitative Dauer des ichlosen Bewusstseins. Das sind Sätze, die ganz viel Kritik an Deleuze hervorgerufen haben. Ja? Weil Deleuze gegen die ganze Philosophie der Moderne sagt, das Ich ist eben nicht das Fundamentum in concursum absolutum, wie das bei Descartes genannt wird. Das Ich ist nicht dieses Erste, von dem her wir alles andere denken können. Und schon gar nicht ist das vorstellende Ich. Das ist ja hier in Frage gestellt. Das Ich stelle vor, ich stelle mir sie vor, ich stelle mir die Welt vor, das Erste wäre. Sondern umgekehrt, Deleuze würde sagen, die Vorstellung des vorstellenden Ichs ist selbst erst etwas, das generiert wird, das hervorgebracht wird im Zuge dessen, dass ein Körper beginnt, das transzendentale Feld zu populieren. Weil ich im Hinblick auf eher angelsächsische Philosophie sage. Das heißt, ich entstehe dort, wo ein Körper beginnt, sich auf dem transzendentalen Feld selbst zur Erscheinung zu bringen. Und das ist der Grund, warum Deleuze eben von an diesen paar Seiten, die wir jetzt besprechen, immer wieder seine eigene Philosophie als transzendentalen Empirismus bezeichnet. Ja? Das transzendentale Feld lässt sich nicht, wie Kant schon sagen würde oder wie alle anderen Transzendentalphilosophen sagen würden, aus den empirischen Verhältnissen heraus deduzieren. Es ist nicht etwas, was wir aus der Sinnlichkeit heraus erst abstrahieren würden. Es ist etwas, was schon da ist, aber jetzt kommt das ungewöhnliche Denken von Deleuze. Er sagt, dieses a priorische Feld von Welt, das da ist, ist nur da, wenn es sich verbindet mit dem es und auf ihn in Erscheinung tretenden Körper. Ja? Sowas wie Leben taucht erst dort auf, wo Felder sich mit Körpern in Verbindung setzen. Diese Körper bewohnen dieses Feld, sie bewohnen, bevölkern dieses Feld, aber erst wenn das Feld und der Körper in eine Form von Verbindung treten, entsteht so etwas wie Leben. Das heißt, es gibt kein solches Feld ohne die Verbindung mit den Körpern. Es gibt keine Körper, die nicht auf diesem Feld wären. Das Feld lässt sich aber nicht auf den Körper und der Körper lässt sich nicht auf das Feld reduzieren. Ja, so könnten wir das in etwa umschreiben. Jetzt ist aber die Schwierigkeit, dass solange wir uns in der klassisch bloß empirischen Vorstellung der Verhältnisse befinden, ist es so, dass ich mich als Körper auf sie als Objekt sozusagen außerhalb meines Körpers stattfindende oder vorhandene Körper beziehe. Und Deleuze würde sagen, gerade weil wir gewohnt sind, in dieser Gegenständlichkeit, in diesem Bezug, ein Körper bezieht sich auf einen anderen, uns alltäglich befinden, also in der simplen empirischen Vorstellung, wie ja hier statt, in der Vorstellung eines Subjekts zu einem Objekt, genau darum verstellt sich uns das Feld selbst. Wir glauben irgendwann, es gibt nur noch Dinge im Körper und vergessen dabei auf das Feld. Das wäre die eine Sache. Das heißt, wir kommen in einen, wie er sagen würde, naiven Empirismus und nicht in einen transzendentalen Empirismus. Ja? Das heißt, je mehr wir uns den Dingen der Welt zuwenden, umso größer wird die Gefahr, dass wir das Feld, auf dem diese Zuwendung immer schon passiert, aus den Augen verlieren. Und wir kommen dann, philosophisch gesprochen, in eine Form von naiven,
so würde ich es formulieren, in eine Form
von naiven Empirismus. Ja, wir haben es nur noch mit Dingen und Körper zu tun, weil wir den Feld des sinnengebenden Raumes aus dem Blick verlieren und fallen daher, da würde Deleuze auch mitnehmen, der sich immer Empirismus immer als Adelstitel verstanden hat. Ja, also Deleuze ist einer, der sagt, was er macht, sagt er an vielen Stellen, ist radikaler Empirismus. Aber radikaler Empirismus heißt nicht naiver Empirismus. Das heißt nicht und schon gar nicht, es gibt eben im Raum irgendwelche Dingklumpen und Körper und diese Körper setzen sich als Körper unter vielen Körpern miteinander in Beziehung. Genau das wäre das, was diesen Feldcharakter, den wir als Körper an uns haben und miteinander teilen, aus dem Blick. Die zweite Illusion, also das wäre, wenn Sie so wollen, die Illusion des naiven Empirismus. Er kriegt irgendwann das Feld aus dem Blick. Er sieht das Feld nicht mehr. Und hat daher ganz anders wie noch die antike griechische Philosophie, aber in der Atome Unteilbarkeiten bedeutet hat. Ja, Sie wissen ja, das lateinische Wort, die lateinische Übersetzung von Atomos ist Individuum. Ja, also Unteilbarkeiten, wird das dann plötzlich in der primitive Empirismus zu einer Art Substanz, zu irgendeinem Klumpen oder irgend sowas. Ja. Und wenn Deleuze sich selbst als radikalen Empiristen sieht, dann meint er, er ist das Gegenteil von einem Klumpen Ding. Ja, das wäre die völlige Verfehlung dessen, was er versucht, unter Körper und Feldern
zu verstehen.
Die zweite Illusion, also das wäre, wenn Sie so wollen, das wäre das, was viele Philosophen zu Recht sagen, das ist reduktionistischer Naturalismus oder wie immer die Philosophen das dann nennen, die Reduktion des Menschen auf den Körper, auf die Empirie und so weiter. Lösung ist dann ja, okay, da kann er ja mitgehen, weil die eben die Empirie so primitiv denkt. Wer die Empirie so primitiv denkt, muss sie beginnen zu kritisieren. Ja? Aber das Problem liegt eigentlich daran, dass wir die Empirie, die Materie, den Raum, die Ausdehnung viel zu naiv denken, sodass dann zu Recht geistphilosophische Kritiken kommen. Transzendentaler Empirismus würde da mitgehen, würde aber sagen, gleichzeitig gibt es nichts anderes als Körper und Felder. Ja? Es gibt da keinen Geist draußen, der von irgendwo da draußen in diese Verhältnisse hineinkommt, sondern es gibt nur das beides zusammen. Wo ich jetzt ansetzen wollte, der große philosophische Fehler der Nahezeit, liegt jetzt aber für Deleuze darin, dass die Gegner eines plumpen, atomistisch plump verstanden, ja? Also so dingontologisch könnte man sagen, Empirismus, sich dann beginnen Geistphilosophen und Transzendentalphilosophen zu nennen. Ja? Und die machen für Deleuze einen fast umgekehrten Fehler. Ja? Wir haben das schon am Ende auch des Protokolls gehört, die haben nicht mehr Körper und Feld wie Deleuze, sondern sie haben transzendentale Subjekte. Ja, eine Form von solcher transzendentaler Subjektivität haben wir schon kennengelernt, wir haben auch die Stellen zitiert, wo Kant dann plötzlich sagt, was gegen jegliche Intuition auch von uns in der Alltag ist, der Raum ist in uns, er ist im Subjekt ingenügt. Ja. Komisch, so erfahren wir offensichtlich den Raum nicht, Aber für Deleuze aus einem transzendentalen Kurzschluss wird hier das transzendentale Feld hineingefaltet, wie wir gesagt haben, in eine ihm zugrunde liegende noch Subjektivität, aus der heraus überhaupt dieser Wunsch. Das heißt, hier wird genau der umgekehrte Fehler gemacht. Auf der einen Seite machen Sie die Objekte, denken Sie nur noch als körperliche Dingklumpfen, und da muss man das kritisieren, weil das dumm ist. Ja? Aber Deleuze würde an und hat an Husserl, an Kant kritisiert, dass sie im Anschluss an Descartes, ich komme gleich zu Ihnen, im Anschluss an Descartes diese Felder hineingenommen haben in die Subjektivität, anstatt umgekehrt zu sagen, erst durch die Verbindung von Kontinuums, von, wie Kant gesagt hat, Größen, singulären Größen von Feldern mit einzelnen Körpern, die auf diesem Feld sind und diese Feld bevölkern und bewohnen, erst durch diese Verbindung entsteht so etwas wie Subjektivität und Gegenständlichkeit. Ja? Es gibt Felder und diese Felder werden bevölkert von Myriaden von Körpern und die Verbindung dieser Felder mit Körpern generiert so etwas wie Subjektivität und Gegenständlichkeit. Darum kann Deleuze hier sagen, es ist ein, darum stellt es sich als reiner asubjektiver Bewusstseinsstrom dar. Damit meint er, dieses Felder, die sich mit Körpern verbinden, ist ein Akt oder ein Geschehen, das erst so etwas wie Subjektivität und alle Formen von Subjektivität hervorbringen kann, das aber nicht selbst aus einem Subjekt oder aus einem Objekt her erklärlich ist. Das ist einer seiner wichtigen Standpunkte. Das heißt, es ist ein noch vor-ichhaftes, ein vorbewusstes, ein präreflexives, wie er auch sagt, sich verbinden von Feldern mit Partikeln und Körpern auf diesen Feldern. Und erst durch diese Art von Verbindung, die lange ist, bevor wir sowas wie Ich oder Selbstbewusstsein haben, diese Verbindung findet in der Natur, wie wir es genozistisch sagen können, lange statt, bevor überhaupt hochkomplexe Lebewesen der Selbstorganisation wie der Mensch in Erscheinung treten. Ja? Sie können das auch ein bisschen von dem Spinoza her schon so denken. Spinoza hatte auch hier schon eine Art Feldtheorie des Organismus, weil Spinoza einer der ersten war, die das ganz klar thematisiert haben, dass wenn Sie sich, Sie wissen alle, wir haben einen Organismus, der aus Zellen, aus ganz vielen Teilchen besteht. Ja. Und Spinoza sagt, wir müssen unseren Organismus eher vorstellen, wie ein Wort, das auch Goethe zum Beispiel gebraucht, wie eine Art Gestaltfeld, ja, oder amorphogenetisches Feld. Wir müssen das eher vorstellen wie, ich sage es mal überspitzt, wie eine Art Kraftfeld im Raum, das die Fähigkeit hat, bestimmte Partikel zu binden. Ja? Und was meint Spinoza damit? Er meint, wenn wir uns anschauen würden, aus was unser relativ stabil erscheinender menschlicher zum Beispiel Organismus besteht, dann ist es ja so, dass diese Zellen und Partikel sich, wenn wir sie rein von den Partikeln hernehmen, permanent austauschen. Ja? Sie haben ja nicht am Anfang ihres Lebens die haargenau selben Partikel und Zellen, wie sie am Ende ihres Lebens haben. Ja? Und Spinoza sagt dann schon, ja, das ist so zu erklären, weil es geht nicht um das einzelne Partikel, wie ich da habe. Ja? Es ist wurscht, ob dieses Partikel oder jenes Partikel da ist. Mein Organismus braucht bestimmte Kompositionen von Partikeln, um sich selbst am Sein erhalten zu können. Und einzelne dieser Partikel sterben ab, aber er baut dann neue Partikel auf von derselben Art und damit wird das Organ weiterhin. Das heißt, es kommt nicht auf das einzelne Partikel drauf an, sondern es geht darum, dass zum Beispiel ein Organ die nötigen Zufuhr von Ressourcen, von Partikeln hat, die es braucht, um sich selbst, wie Spinoza sagen würde, am Leben erhalten zu können. Ja? Und solange es diese Partikel hat, geht es sich aus, ob dieses eine Partikel abstirbt und durch ein anderes ersetzt wird, ist dem Organismus relativ wurscht. Ja? Weil ihm geht es darum, seine Morphe, seine Gestalt zu erhalten. Und das morphogenetische Kraftfeld ist eine Art, wenn man sagt, eine Art Maschine, die permanent aus der Umwelt heraus jene Partikel herauszieht, die die Organe brauchen und so weiter und so fort. Auch in der Ernährung passiert was Ähnliches und so weiter und so fort. Das heißt, die Form unseres Körpers, unseres Organismus wird am Leben erhalten, aber, und zwar durch die Komposition der nötigen Partikel und Körper, die dieser Körper braucht, um zu überleben. Wenn ihm zu lange das Wasser entzogen wird, dann stirbt er. Aber, das heißt, es kommt nicht darauf an, ob es dieses Partikelchen ist oder jenes Partikel. Partikelchen können auch ausgetauscht und ersetzt werden durch andere. Bis zu dem, dass Spinoza daher schon sowas denkt wie, wieso sind Organtransplantationen oder so weiter möglich? Weil Spinoza weniger denkt, ein Organ ist ein Ding, als dass er denkt, das Organ funktioniert, wenn es Teil eines Feldes ist, auf dem es seine Funktion ausüben kann. Das heißt, Spinoza kann schon denken, ja, es kommt nicht, wenn viele sagen würden, okay, ich kann doch mein Herz nicht als Organ weggeben. Weil wenn ich dieses Organ weggebe, dann fühle ich ja anders und bin ich jemand anderer. Ja? Also ich sage, das bin doch ich. Und dann sagt Spinoza, ja, aber das ist ja gar nicht wahr, wenn man irgendeinen Körper hat, der auf diesem Feld seine Funktion erfüllt, dann wird das genauso funktionieren und sie werden das gar nicht spüren, dass sie jetzt plötzlich ganz anders fühlen oder hin und her. Ja? Das heißt, das ist hier, wenn Sie so wollen, gemeint, das heißt, der Körper als ein organisches Feld zum Beispiel ist so ein wie ein Sammelsurium der Komposition von Partikeln, die er rauszieht aus dem umgebenden Raum, die er gemäß seines Kraftfeldes eben in eine bestimmte Gestalt, Form, Funktion bringt und so weiter und so fort. Also um Ihnen so ein bisschen näher zu bringen, in welche Richtung sowas geht. Also, oder das waren jetzt Beispiele. Was heißt, wir haben nur Felder und Körper oder Partikel auf diesen Feldern. Das heißt, es gibt solche Gestaltfelder und diese Gestaltfelder als solche haben eine kompositorische Wirkung auf die Partikel dieses Feldes. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel die Verbindung dieses Feldes, dieses organischen Feldes mit den Partikeln dann so etwas wie einen menschlichen Organismus hervorbringt und gleichzeitig am Leben erhalten kann. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit.
Ist dieser transzendentale Kurzschluss nicht selbst wiederum eine Entfaltung der Immanenzebene, beziehungsweise ist die Beschaffenheit der Immanenzebene nicht der Grund für diesen transzendentalen Kurzschluss? Und wenn es so wäre, wie sich dann wirklich anders aufdrängen?
Genau. Also in gewisser Weise haben Sie richtig, haben Sie völlig recht, jede Philosophie entwirft immer schon so, wie jede Falte die Decke entwirft, ist es so, dass die Philosophie immer schon eine Entfaltung dieser Immanenzebene für die Lösung ist. Aber so haben wir geändert in der letzten Stunde, gibt es eine beste Immanenzebene und da führt er dann Spinoza an. Das heißt, er würde sagen, und das versuche ich ja jetzt gerade, die Interpretation von Deleuze ist, die Transzendentalphilosophie ist eine gute Philosophie, weil sie beginnt so etwas, was die Physik im 19. Jahrhundert begonnen hat, eine Feldtheorie vom Raum zu bringen. Und das ist für Deleuze gut. Das Tolle an Kant, das Tolle an der Transzendentalphilosophie ist, dass sie unterwegs ist, Feldtheorien zu entwerfen von Körper. Und der Körper ist nicht mehr, sie löst den Körper auf in dem Sinne, dass der Körper nicht mehr gedacht wird als ein lokal statisches Ding. Ja? Sie löst den auf und das, was wir heute sehr viele dieser Fortschritte oder in den Life Sciences und so weiter und so fort, würde für Deleuze darin beruhen, dass wir hier unterwegs sind, so etwas wie die Feldtheorie von Dingen, von Körpern zu entwickeln. Aber, das habe ich eben gesagt, trotzdem ist die kantische Philosophie, auch die Husserlsche, für ihn noch eine schlechtere Artikulation und Entwurf der Immanenz als die von Spinoza, weil de facto hier noch getrennt wird auf einer subtilen Ebene zwischen dem Feld selbst, der Noesis und dem Neuen. Ich denke etwas, ja, Intentionalität. Und Deleuze eben sagen, da ist der Spinozist, weil er glaubt, Spinoza, diese Dualität von ich denke etwas, klarer und radikaler überwunden hat, als das bei Husserl oder bei Kant der Fall ist. Wenngleich beide dem naiven Empirismus entgangen sind. Beide sind der Naivität eines plumpen Empirismus entgangen, indem sie die Fahnen hochgehalten haben. So können wir Körper nicht denken und sozusagen den Menschen. Das bejaht er, aber er würde eben sagen, sie bleiben auf einer Ebene der Trennung von Subjekt und Objekt in gewisser Weise. Und dann geht es immer nur wie bei Hegel, wie kann Subjekt und Objekt miteinander vermittelt werden, oder bei Husserl, wie kommt es zu Intersubjektivität? Ja, aber Deleuze ist radikal in seiner Kritik. All diese Formen kommen noch nicht in einen wirklichen Spinozismus hin. Das heißt, sie arbeiten immer noch mit der Kategorie der Subjektivität. Und sie arbeiten nicht mit einem Feld, das da ist, das sich mit Körpern auf diesem Feld in Verbindung setzen kann, und erst aus solchen Verbindungen heraus entstehen möglicherweise Formen von Subjektivität, Gegenständigkeit und so. Aber das Ursprünglichere sind das Bewohnen von Feldern durch Partikularitäten oder die Lösung, die wir jetzt hören werden, da Singularitäten sprechen. Ich werde jetzt kurz, das können Sie sich selber dann durchlesen, um weiterzukommen. Das sind alles Gedanken, die ich jetzt mehr oder weniger. Genau, das wäre die Fichte-Stelle, die überspringe ich jetzt. Das können Sie dann selber nochmal sich nachlesen. Ich hoffe, dass ich Ihnen jetzt so einen ersten Eindruck gegeben habe über ein transzendentales Feld. Also ein transzendentales Feld ist ein Feld, das sich in Verbindung zu Populationen auf diesem Feld begegnet. Ja? War da eine Frage? Das heißt, wir werden jetzt wirklich von diesem ein Feld, das sich in Verbindung setzen kann mit den Körpern, uns mehr oder weniger beginnen zu kommen, eine Komposition von Körpern zusammenzubringen. Ja? Sie sehen hier, wenn wir den Terminus der Synthesis von Kant hernehmen, was heißt Synthesis? Was heißt Synthesis vom Wort her?
Verbindung.
Ja, Verbindung, in Verbindung setzen. Das kennen Sie wahrscheinlich alle, ja? Synthesis, Kant, Husserl, das sind zwei Denker, bei denen diese Form der Synthesis eine ganz wichtige Rolle spielt. bei denen wird Synthesis immer gedacht als ein Akt von Subjektivität. Ja? Ein Subjekt synthetisiert etwas. Es ist immer ein Ich synthetisiere. Und selbst wenn dieses Ich ein, wie Kant am Anfang der Kritik der reinen Vernunft sagt, ein dunkles, dem wir schwer nur, wie sagt er, dem wir schwer nur, sinngemäß, er sagt was anderes dann, schwer nur eine Erkenntnis abbringen können. Er nennt es ein bisschen anders. Also die dunkle Sünde ist zum Beispiel des Schematismus. Das wären Synthesis, die als Syntheseleistungen einer Subjektivität gedacht werden. Ich synthetisiere etwas mit etwas. Sie sehen, wenn ich, so wie ich das jetzt beschrieben habe, können Sie nicht mehr so leicht sagen, ich bin der Grund der Synthesis von einem Feld und dem auf dem Feld angesiedelten Körper. Ja? Ich kann natürlich sagen, wenn ich noch einmal, bevor ich jetzt dahin gehe, wenn ich noch einmal das Beispiel des Organismus aus Spinozas Ethik hernehme, ja, dann kann ich natürlich sagen, weil ich dieser Körper bin, ist jede Synthesis von Partikeln auf meinem Organismus ein, ich verbinde diese Partikel mit meinem Organismus. Aber Sie sehen schnell, das wird ziemlich schwer zu sagen, wer dieses Ich sein soll, ja, der diese Synthesisleistung zusammen. Ja. Und hier haben Sie natürlich auch da, wo Deleuze in einer Art Auseinandersetzung mit seiner eigenen Interpretation von Marx und Materialismus. Ja. Diese Synthesis von Partikeln ist offensichtlich nicht eine Synthesis, die ein Ich leistet. Ja? Sondern das ist eher so eine Art Spontaneität, die sich durch die Verbindung des Raums, könnten wir sagen, eines Feldes mit den Partikeln auf diesem Feld ergibt. Und es wird eben gerade für Deleuze eine der großen Fragen sein, im Sinne, immanent sein Leben, wie ist dieses spontane Fass, sich in Verbindung setzen von Feldern mit Partikeln, das in der Natur, spinozistisch gesagt, stattfindet, eher zu sagen, die Natur ist hier das Subjekt, einer seltsamen Form von Lebendigkeit, in der Felder sich mit Partikeln verbinden, die eher so was ein Leben der Natur ist, spinozistisch gesagt, als ein Leben von Ich-Subjekt. Ja? Wie ist denn das mit submolekularen Prozessen? Sind das Prozesse, die gesteuert sind von einem Ich-Denke? Wie sind diese Prozesse zu verstehen? Oder sind das nicht Partikel eines Feldes, die ihre eigenen Formen von Lebendigkeit und Spontanität auch? Also sozusagen die eigenen Formen von Kristallisationen, von Hervorbringen, von Schichtungen, von Gebirgen, von Geologie und was immer diese Kräfte zu schaffen imstande sind. Und das ist genau auch, was Spinoza immer wieder sagt. Also wissen wir, was ein Körper kann? Wissen wir, was die Natur, sagt er wörtlich, zu leisten imstande ist, ohne Kontrolle eines die Natur selbst kontrollierenden Geistes? Und das hat ihm so viele Einwände der Theologen gebracht. Ja? Weil wir waren gewohnt zu denken, nein, auch das sind Prozesse, die Naturgesetze sind einfach die Gesetze, die ein Subjekt, nämlich Gott, erlassen. Und damit waren wir in diesem ganzen Denken, wir haben diese ganzen Prozesse einem Geist, der diese Natur kontrolliert, zugeschrieben. Also genau das, was Sie auch im Protokoll nochmal erwähnt haben, einem Wem, dem Gott. Ja? Der Gott als vernünftiges Geistwesen hat die Naturgesetze gemacht. Und dann kommt der böse Spinoza, Sie wissen, Attentat auf ihn,
von fanatischen Religiösen und so weiter und so fort, Verbannung aus der jüdischen Gemeinde, mit dem Gedanken, nein, aber da gibt es doch eine Art Aktivität, der Körper selber, die doch man nicht ernst sagen kann, dass die nur irgendwelchen von Gott gesehenen Gesetzen funktionieren, sondern diese Gesetze umgekehrt eher der Natur selbst immanente Gesetze sind, die diese Partikel und Lebewesen auch in gewisser Weise von sich her automatisch in sich selbst im Leben ihres Lebens auf diesen Ebenen vollziehen.
Könnte man dann sagen, das ist mir wieder eingefallen, dass das Leben selbst und die transitale Ebene mit uns Objekten ist ja Perpetuum mobile.
Natürlich, das ist einer der wichtigen Aussagen, die zum Beispiel Deleuze genau an dieser Stelle auch sagt. Das Leben der Immanenz ist ein anfangloses natürlich und ein Leben ohne Anfang und ohne Ende. Ja? Wir können nicht sagen, das wären eben falsche Fragen. Wir können nicht sagen, wann hat die Leerheit sowas wie Partikel geschaffen? Das wäre eine sinnlose Frage. Es gibt kein leeres Feld ohne populierende Partikel. Hat es nie gegeben, wird es nie gegeben. Und diese Form des Sich-Verbindens dieser Felder mit ihren Körpern und Partikeln, das ist de facto ein ewiges. Drum auch zum Beispiel, dass er hier Fichte zitiert. Ja, auch wenn Fichte spricht von dem absoluten Leben und so weiter, oder wenn Henri in der französischen Gegenwartsphilosophie oder Kühn von diesem Leben eher aus phänomenologischer Perspektive sprechen, dann meinen die natürlich auch erstens mal das Leben der Natur. Ja? Und das ist ganz, damit kommen sie auch ein bisschen, selbst verfallt haben wir das, dass das Unterbewusstsein sich ewig wendet. Das heißt, das Unterbewusstsein kennt keinen Tod. Eine berühmte Aussage von Freud. Es ist, die Immanenzebene ist nicht irgendwann entstanden. Und darum sagt Deleuze auch, das, was er denken will, ist wirklich ein Leben. Das heißt, es ist jene Kraft, die dann als eine ihrer Formen ein menschliches Leben sein kann. Ja? Aber das, die Lust denkt, es ist nicht der Mensch, der Leben hat, oder das Tier, das Leben hat. Er denkt nicht das Leben von den Gattungen her wie Aristoteles. Ja? Es gibt dann ein Tierleben und ein Menschleben, sondern die Lust fragt sich, was ist das ein Leben? Und Sie sehen, jetzt kommt schon für Sie sicher ein sehr ungewohnter Gedanke. Ein Leben, das sich mit dem menschlichen Körper in Verbindung setzt. Ein Leben, das sich mit einem tierischen Körper in Verbindung setzt. Ein Leben, das sich mit molekularen Körpern in Verbindung setzt. Wenn Deleuze sagt, die Immanenz ein Leben, dann ist dieses Ein sehr bedacht gewählt. Und das ist natürlich auch genau die eine Substanz von Spinoza, wird gleich am Anfang der Ethik definiert, als sie unterscheidet sich von den Modis, die sich auf dieser Ebene der einen Substanz als Ausdrucksmodi dieser einen Substanz zeigen, dadurch, dass die Modi aus irgendetwas anderem heraus sind, während die Substanz ein ewiges, nicht aus etwas anderem geborenes Eins ist. So beginnt ja die ganze Ethik. Das heißt, der Unterschied von Substanz und Modi bei Spinoza ist genau das, dass er sagt, die Natur ist dieses ewige eine Leben. Und wir sind Modi, modale
weisen, nämlich auf der Ebene sozusagen menschlicher Organisationsfelder, wo dieses eine Leben, wie man eher mit spinozistisch sagen, durch uns hindurch im Modus des Menschseins sich lebt. So wie dieses eine Leben sich durch das Tier hindurch auf den Modus seiner Tieressenz, wie man es spinozistisch sagt, seines Tierwesens lebt. Aber es ist dieses eine allen immanente Leben, das aber wie diese eine Decke, die vielen Formen von Tierleben, Menschleben und so weiter und so fort annimmt. Und ganz anders, es ist nicht eine Gattung, die ein Leben hat, sondern es ist das eine Leben, das die Formen dieser und jener Gattung typisch annimmt. Das ist eben zum Beispiel ein Unterschied. Gut, dann mache ich da weiter jetzt mit dem nächsten. Viertelstunde haben wir noch. Absolute Immanenz. Das sind wir, ja, hier darf ich stehen. Nur muss ich schauen, ob meine Augen so weit reichen. Ja, absolute Immanenz, Immanenzebene. Die absolute Immanenz ist in sich selbst. Sie ist nicht in etwas, nicht einer Sache immanent. Sie hängt von keinem Objekt ab und gehört zu keinem Subjekt. Bei Spinoza ist die Immanenz nicht der Substanz immanent. Die Substanz und die Modi sind vielmehr in der Immanenz. Das ist eben einer der wichtigen Sätze der Deleuzeschen Spinoza-Interpretation. Substanz bei Spinoza ist nur ein Name für das, was er Immanenz nennt. Das heißt, wenn wir die spinozistische Substanz in seinem Sinn denken, denken wir das, was er Immanenz nennt. Jetzt gehen wir diesen Satz noch einmal durch, wie immer. Die absolute Immanenz ist in sich selbst. Was kann? Und sie ist nicht etwas, nicht einer anderen Sache immanent. Wie würden Sie jetzt, das haben wir ja doch schon mehrere Stunden hinter uns, wie würden Sie diesen Satz deuten, die Immanenz ist nur sich selbst und nicht einem anderen? Denken Sie auch, Sie können ruhig versuchen, das immer wieder auf den schönen Schal hier, sprich auf die Decke zurück zu beziehen und zurück zu denken. Die absolute Immanenz ist in sich selbst, ist nicht in etwas, nicht einer Sache immanent, weder einem Objekt noch einem Subjekt. Wie würden Sie das in der jetzigen Phase verstehen? Was heißt es? Es ist in sich selbst und nicht einem anderen immanent. Das ist übrigens haargenau die Definition von Substanz. Er wiederholt ja eigentlich nur die Definition von Substanz. Ethik 1, 6 oder 7. Was heißt, sie ist in sich selbst? Denken Sie noch mal an das, was Sie am Anfang ganz in dieser Stunde gesagt haben. Also ist, wenn wir es noch mal nehmen, wir hätten hier, ich mache das, wenn ich das darf, mal ein bisschen so, das ist so ein bisschen, wenn das funktioniert. So Konturen, ja, sehen wir plötzlich, ist da ein Buch und jetzt nimmt das Buch, wenn es der Fall wäre und wir das schön machen würden, eine Art Form des Tuches da, des Buches da und hier, wenn wir einen Kugelschreiber hineingeben würden, dann würde dieses Tuch plötzlich so ein bisschen, die Form eines Kugelschreibers annehmen, ja, wenn wir das so machen. Jetzt versuchen Sie von dem mal her zu denken, was diese Sätze, wenn wir das an dem Beispiel versuchen, was würde das sein? Die absolute, was ist die absolute Immanenz nicht? Sie ist nicht wem immanent, sagt er mal? Ja, Die Immanenzebene ist nicht etwas, was einem dieser Dinge, diesem Kugelschreiber oder diesem Buch selbst, immanent wäre. Was nicht heißt, weil sie ja mehr oder weniger auch Ausformungen und Ausbuchtungen der Decke sind, dass sie gar nichts mit der Immanenzebene als solcher zu tun haben. In einer gewissen Weise könnte man sagen, die Immanenzebene, die Decke ist ihnen immanent. Ja, aber das wäre eben gefährlich und filtert. Es ist nicht so, dass die Decke in ihnen ist. Gleichzeitig aber bestehen sie in gewisser Weise auch auf der Ebene dieser Decke. Sie ist nicht einer Sache immanent, also nicht einem Objekt immanent und sie gehört nicht einem Subjekt zu. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dieser Kugelschreiber wäre so ein kleines Mandel, ja? Das heißt, das ist so ein kleiner Mensch, ja, und der wandert da hinüber so brav zum Buch, ja, und schlägt sich dann das Buch aus und liest da in diesem Buch. Wie könnten wir dann vorstellen, was könnte er meinen, die Immanenzebene ist nicht diesem Subjekt hier immanent. Sie ist überhaupt nicht irgendetwas immanent. Also ich glaube, beim Mandel kann man es ja noch leicht, kann man es noch leicht sagen. Ja? Also des Mandels, ja?
Ich würde dann sagen, dass die Immanenzebene selber durch den Körper, die sie schafft, wird und sich so auf sich selber bezieht, weil sie immer durchschaut, sozusagen. Wenn das Mandel auf das Tuch nimmt, dann ist es eigentlich
ja, also ich würde sagen, das war schon eine hervorragende Annäherung an das wirklich, was Deleuze sagen würde. Wir dürfen die Immanenzebene nicht trennen von den Körpern, in denen sie selbst zur Erscheinung kommt. Ja? In dem Fall, wie Sie richtig gesagt haben, diese Immanenzebene erscheint hier in dem Mandel, ja, auf der Ebene dieses Mandels, und zwar so, wie es durch die Immanenzebene selber hindurchschaut auf dieses Buch, auf dieses Objekt. Ja? Und gleichzeitig ist es aber so, dass dieses Mandel jetzt vor der großen Gefahr steht, sich in gewisser Weise, auch wenn diese Immanenzebene sich nur zeigen kann in Verbindung mit diesem Körper, also sozusagen der Körper, der hier liest und der die Immanenzebene durchspäht, ist es doch so, dass wir nur die halbe Wahrheit sagen, wenn wir sagen würden, dieser Körper als solcher ist die Immanenzebene. Verstehen Sie? Weil die Immanenzebene kann ich natürlich genauso gut sagen, sie ist das, was diese Perspektive der Subjektivität zwar permanent durchdringt, was sie in gewisser Weise zur Darstellung und zum Ausdruck bringt, wenn sie sich auf dieses Buch bezieht, aber wir müssen natürlich gleichzeitig sagen, dass diese Darstellung der Immanenzebene, wie Spinoza sagen würde, eben immer nur ein Modus des Ausdrucks dieser Immanenzebene als solcher ist. Das heißt, wir könnten immer noch sagen, dieses Subjekt und dieses Buch als solche sind der Immanenzebene immanent. Verstehen Sie? Das heißt, die sind der Immanenzebene immanent. Aber wie steht es mit der Immanenzebene selbst? Ist die Immanenzebene auch noch irgendetwas immanent? Wie werden diese an? Das heißt, wir können immer sagen, die Modi, die da auftauchen auf der Decke, sind der Immanenzebene immanent. Aber wie ist es mit der Immanenzebene selbst? Ist die Decke, wenn wir so wollen, selbst noch einer zweiten oder dritten Decke immanent? Oder ist die Immanenzebene nur sich selbst immanent? Das ist eben der Gedanke, den Deleuze von uns fordert. Das heißt, die Immanenzebene ist gar nicht ursprünglich dem Buch oder dem Mandel hier immanent, sondern auf der ersten Ebene ist die Immanenzebene jener Ort, der einzig und allein sich selbst immanent ist. Das ist der schwierige Gedanke, den die Lösung zu denken versucht. Es ist genau jenes Feld, das niemand anderem als sich selbst immanent ist. Und daher kann dieses Feld nicht dem Körper, in dem dieses Feld zum Ausdruck kommt, modal zugeschrieben werden als solches. Weil der Körper ist im Feld der Immanenz immanent. Aber die Immanenz ist keinem Körper, oder sozusagen, die ist niemand anderem als sich selbst immanent. Und das ist eben genau das, was Sie ganz am Anfang gefragt haben in der Stunde, wo dann sagen würde, gibt es, was heißt das, dass dieses Feld, dass dieses Feld, das nicht identifiziert werden kann mit einem auf ihn erscheinenden Subjekt oder einem auf diesem Feld erscheinenden Objekt identifizierbar ist, das aber gleichzeitig nicht ohne Verbindung mit einem dieser Körper auf dem Feld lebendig zum Ausdruck kommen kann. Es ist ein Feld, wie Deleuze sagen würde, das unkörperlich ist, das reiner Sinn ist, aber Sinn im Sinne von, wie wir die ästhetischen Sinne denken. Ja? Ein Sinn, wie mein Auge durch Mist und durch Spät sehend ein Feld oder einen Horizont. Ja? Und das würde Deleuze ja sagen. Das heißt, sobald ein Sinn herunterkommt, ein Sinnfeld, zum Beispiel das Sinnfeld des Sehens, sich verbindet mit dem Körper meiner Augen, aktualisiert sich dieses Sinnfeld des Sehens in Verbindung mit einem Organ, das sieht, zur Aktualisierung dieses Sehfelds. Ja? Das heißt, Sinn wieder hier ist weniger vom Sinn logisch als Bedeutung gedacht, sondern Sinn als Sinnesfeld. Ja? Es ist ein Sinnesfeld, das aktualisiert wird, indem dieses Sinnesfeld sich in Verbindung bringt mit der Organisation bestimmter Körper wie Augen, Gehirn und so weiter. Das heißt, dieses Feld beginnt sich sehend zu aktualisieren und zum Vollzug zu kommen, indem das Feld selbst, wir sprechen ja auch von Sinnesfeldern, ne? Indem dieses Sinnesfeld des Sehens, dieses Sinnesfeld des Riechens, dieses Sinnesfeld des Berührens, des Tastens in Kontakt tritt und in Verbindung tritt mit den Körpern dieses Feldes. Ja, und damit ein bewohntes, ein populiertes Feld von Sinnbildung im wahrsten Sinn des Wortes kreiert. Sehr viel. In ganz vielen seiner Bücher, gerade ich würde Ihnen zum Beispiel wahrscheinlich am besten Anti-Ödipus empfehlen, nicht? Also alles, was er über Tod, zum Beispiel der ganze organlose Körper, ist natürlich eine Theorie des Wahns. Und genau das meint er mit organloser Körper. Das heißt, es ist ein Körper, der auf einer nicht organischen Ebene diese Felder durchzieht oder überfliegt, wie die Lösung sagen. Aber ich will Ihnen vor allem empfehlen, Anti-Ödipus, ich habe gehört, ihr macht es in Bälde, ein Seminar zu machen.
Achso, soll ich gleich mit dem Tutorial noch sagen? eine Ankündigung erstmal. Nächstes Semester mache ich mit Dr. Uhl zusammen ein Seminar über Foucault, Deleuze und die Psychoanalyse. Das wird, jetzt kommt das schlechteste Wort wieder, sein, ein Wahnsinnsseminar. Zum Glück habe ich vorher gewarnt. Und da die Spannung schon fast in Händen zu greifen ist, übermorgen ist es wieder soweit. Von 13 bis 15 Uhr ist wieder Tutorium im Zimmer 2a. Und wir werden uns vor allen Dingen mit der Freizeit beschäftigen und mit dieser Sache, mit dem Leben. Und das ist gerade ein Thema, an dem ich selber dran bin, wird das sehr spannend. Ich habe also ein Potpourri von Beispielen und Sachen zum Nachdenken vorbereitet. Wenn ihr schon konkrete Fragen habt, das ist noch ziemlich wichtig, dann schreibt mir einfach. Ja? Also wenn ihr irgendwas habt, darauf soll auf jeden Fall eingegangen werden im Tutorium, ja, bevor das untergeht, schreibt mir einfach schon vorher, dann kann ich da was vorbereiten. Vielleicht eine kleine Skizze oder sowas und dann wird das sehr, sehr spannend. Ihr seid herzlich eingeladen.
Gut, danke. Deleuze selber würde weniger das Wort Wahn als das Wort Delirium verwenden. Also er schreibt sehr viel seiner Texte vom Delirium. Das ist einer seiner Kritikpunkte, zum Beispiel im Anti-Ödipus gegen die Psychoanalyse, dass er sagen würde, Philosophen sind Menschen, die ein kosmisches Delirium ausüben. Also Kant für ihn war ein besonders genialer, delirierender Philosoph in seiner Erschaffung ganz vieler Begriffe. Und Deleuze verteidigt das. Also für den ist das kein Schimpfwort. Philosophen sind Menschen, die das Delirium des Kosmos wahrnehmen. Und dagegen stellt er den familiaren Menschen, ja, sozusagen den Menschen, der sich sesshaft einbürgert in seinem kleinen Häuschen und mehr oder weniger dort, statt sich dem Kosmos und dem Denken des Kosmos zu öffnen, das heißt dem Delirium der Philosophie, sozusagen ziehen sie sich zurück in die Sesshaftigkeit ihres kleinen Häuschens. Also das ist für ihn die antiphilosophische Haltung schlechthin. Ich werde jetzt aber das nächste Mal dann versuchen, das an dem Dickens-Beispiel, das Deleuze hier verwendet in diesem Text an nächster Stelle, versuchen klarzumachen, und das hängt sehr viel zusammen mit dem, was Sie jetzt sagen, nämlich anhand der Erfahrung des Deliriums des Todes. Oder besser gesagt, was ein Körper ist, der sich hinunterbegibt auf diese Ebene eines Lebens, das mit dem Tod ringt und kämpft. Das heißt, eines Körpers, der im Todeskampf sich befindet. Das ist für Deleuze dann das konkrete Beispiel, an dem er versucht klarzumachen, was er mit solchen immanenzphilosophischen Transzendenzfeldern meint. Das heißt, es ist ein im Sterben liegender Organismus, in dem sich im Sterben und im Kampf um Leben und Tod eine Ebene auftut, die Deleuze sagen würde, das ist dieses Leben, in der man stirbt, in der man eine Ebene von Lebendigkeit und von Leben trifft, die normalerweise durch die Häuslichkeit unseres Alltagslebens verstellt wird und an der man dann zeigen kann, was er meint mit einer Art Lebendigkeit, die eher aus der Verbindung der Körper mit Federn entsteht, als aus der Verbindung eines Ichs mit einem Objekt, das ihm gegenständlich gegenübersteht. Wenn jemand im Todeskampf um sein Leben ringt, dann ist das kein Verhältnis, bei dem die Kategorien von Subjekt und Objekt noch relevant sind. Und das ist daher für Deleuze ein Beispiel, an dem er dieses Denken dann versucht, konkret zu machen und zu zeigen, wie sich hier das Leben, ein Leben in einem um das Leben ringenden Körper zeigt. Gut, dazu nächste Stunde.